Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und heute ist Christina Orival bei uns. Hallo Frau Orival, vielen Dank, dass wir heute mit Ihnen sprechen können.
Ja, sehr gerne, ich freue mich.
Ja, hallo auch von mir.
Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage und die lautet dieses Mal: Was ist eigentlich CVI und woran erkennen Eltern es bei ihrem Kind? Frau Orival, jeder Gast in diesem Podcast ist einzigartig, aber eines ist nicht einzigartig. Das haben wir schon in mehreren Folgen auch gemerkt. Ganz häufig sind unsere Podcast-Gäste zu Experten geworden für ein Podcast-Thema, weil sie selbst betroffen sind. Und so ist es auch bei Ihnen. Wir hören dazu gleich mehr. Aber vorher, weil wir jetzt eben eine Abkürzung in den Raum gestellt haben, die wir erst einmal erklären müssen, ja, erzählen Sie uns doch mal, was ist CVI? Wofür steht es? Was ist es?
Ja, CVI ist die englische Abkürzung für Cerebral Visual Impairment. Das ist zerebral bedingte visuelle Wahrnehmungsstörung. Das heißt, okular ist das Problem nicht bedingt, aber es gibt eine visuelle Wahrnehmungsstörung, die nicht von den Augen her rührt, sondern vom Gehirn her.
Können das Kinderärzte erkennen oder normale Augenärzte? Oder ist das komplexer?
Das ist sehr komplex. Leider ist das Wissen über CVI nicht so wirklich verbreitet. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich heute hier teilnehmen kann, weil es sehr, sehr wichtig ist, weil gerade Kinderärzte und natürlich auch Augenärzte erste Anlaufstellen sind von den Eltern, weil sie merken, irgendwas stimmt hier nicht. Aber da diese visuelle Wahrnehmungsstörung nicht mit den Augen zusammenhängt, werden die Kinder ganz oft von den Augenärzten, sage ich mal sprichwörtlich, ihr Kind sieht wie ein Adler wieder nach Hause geschickt und man hat keine Antworten auf seine ganzen Fragen. Und auch Kinderärzte kennen leider CVI, so wie ich es in meiner Community mitbekommen habe, nicht. Und deswegen laufen die Eltern und ihre Kinder teilweise viele Jahre, durch die Gegend, bis sie dann irgendwann meistens durch einen Zufallshinweis auf das Thema CVI dann stoßen.
Wie war es denn bei Ihnen? Sie haben ja bei Ihrer Tochter gemerkt, irgendetwas stimmt nicht so richtig. Wie ist Ihre Geschichte gewesen?
Ja, bei uns war es ganz ähnlich. Am Anfang waren es natürlich eher die Auffälligkeiten so in der Grobmotorik. Sie hat sehr spät eigenständig das Laufen gelernt. Sie ist auch spät gekrabbelt. Auch so das Wenden oder Umherkreisen, wenn die Babys umher so liegen, war schwierig. Oder auch vom Sitzen in die Krabbelposition zu kommen. Dann mit Eintritt in den Kindergarten hat man einfach gemerkt, irgendwie so mit Malen, das funktioniert nicht so richtig. Andere machten Fortschritte. Bei uns sahen die Bilder zwar schön, aber immer noch so aus wie zu Beginn. Natürlich waren es auch Verhaltensauffälligkeiten, hohe Gereiztheit, die irgendwie gefühlt aus dem Nichts kam und man konnte sich das alles nicht so richtig erklären. Also ganz im Kleinkindalter waren es, wie gesagt, eher so die grobmotorischen Auffälligkeiten. Sie ist nicht so wirklich gestolpert oder so, weil sie halt von Beginn an ein wirklich sehr, sehr vorsichtiges und zurückhaltendes Kind war, das sich nie wirklich von mir entfernt hat und auch nie Quatsch gemacht hat.
Okay, ja, da wird man dann manchmal aufmerksam als Eltern.
Wenn mir Mütter Geschichten von ihren Jungs erzählt haben, haben die sich meistens ein bisschen anders angehört. Auf Garagen geklettert und runtergesprungen und haben nicht gemerkt und hatten noch gar keine Angst, weil sie gar nicht wussten, wie hoch das zum Beispiel ist, weil sie das gar nicht einschätzen und sehen konnten, ne? Und wirklich hohe auch Verletzungsgefahr bestand. Aber meine Tochter ist halt von naturell her, was das betrifft, halt sehr vorsichtig gewesen und deswegen gab es bei uns auch nicht so wirklich viele Unfälle. Das ist aber eher dem Charakter meiner Tochter geschuldet, als eher ihre tatsächlichen Einschränkungen, die definitiv da ist.
Ah, okay. Also eigentlich kann man schon sagen, wenn die Kinder häufig Fehleinschätzungen machen, irgendwas, was mit dem Sehen zu tun hat, über die Straße gehen, wo man denkt, meine Güte, da kam das Auto doch gerade oder so, dann könnte man hellhörig werden.
Gerade diese Straßensituation, die Sie ansprechen, die ist ganz typisch. Ne? Es wird nicht erkannt, wie schnell ist das Auto, steht es oder fährt es. Es ist, wo es noch auffällig ist, ist beim Treppensteigen, insbesondere beim Treppen hinunterlaufen sind die Kinder sehr unsicher, weil sie das einfach nicht sehen können. Die laufen für sich gefühlt ins Leere. Das Aufmerksamkeitsfeld, also das, was sie sehen können, ist bei Kindern mit CVI sehr häufig im unteren Bereich gestört. Deswegen laufen die Kinder halt gerade Treppe runter, sehr, sehr vorsichtig. Während sie Treppe hoch, können sie gut laufen, weil das, was ich ja sehen muss, ist ja im oberen Gesichtsfeld.
Mhm. Okay. Also ist es das, wo die Wahrnehmung gestört ist, quasi nur im unteren Gesichtsfeld, oder gibt es sehr viele verschiedene Wahrnehmungsstörungen? Vielleicht können Sie noch einmal sagen, was passiert da eigentlich?
CVI ist, sag ich mal, ein Spektrum, ein Regenschirmbegriff. Darunter befindet sich eine Vielzahl von visuellen Teilbereichen, die betroffen sein können, und die sind bei jedem anders. Jede Kombination ist möglich, und natürlich ist auch das individuelle Empfinden der Einschränkung bei jedem Menschen anders. Ja, also wenn wir jetzt über das Gesichtsfeld sprechen wollen, da ist so gut wie alles möglich. Es kann sein, dass es gar nicht eingeschränkt ist. Es kann sein, also es gibt viele, die im unteren Gesichtsfeld eingeschränkt sind, wobei man da auch nochmal unterscheiden müsste zwischen Gesichtsfeld und Aufmerksamkeitsfeld. Das sind unterschiedliche Dinge. Meine Tochter ist zum Beispiel auch beim Gesichtsfeld unauffällig bei der Untersuchung. Trotzdem weiß ich aber, dass sie im Unterbereich nicht sieht, und auch links nimmt sie Reize nicht wahr. Ja, wenn sie hingegen aber ein Wimmelbild suchen soll und hat das vor sich und man sagt, such den roten Luftballon, dann findet sie das auch relativ schnell, weil sie ja auch weiß, wonach sie suchen muss. Wenn aber ein Gesamtbild vor ihr ist und sie gar nicht weiß, was da ist, das sieht sie gar nicht, weil sie beschreibt das immer so, dass sie wie durch ein Schlüsselloch durchguckt. Sie sieht nur ganz, ganz wenig, nur eine Sache auf einmal. Das ist auch nochmal eine spezielle Sache. Und das nennt man Simultanagnosie. Ja, also das kann sein, ne? Bewegungen können nicht richtig gesteuert werden, Größen und Abstände können nicht richtig eingeschätzt werden. Das ist dann sozusagen auch die Geschichte mit der Straße. Meine Tochter ist zum Beispiel als kleines Kind auch noch vielleicht ganz lustig. Ich habe mich immer gewundert, die hat sich durch die kleinste Lücke gequetscht. Wo ich mich immer gefragt habe, das muss man doch wissen. Aber weder wusste sie, wie groß sie ist oder wie groß die Lücke ist, ne? Und ja, Bewegungsabläufe sind schwierig. Die Augenmotorik kann eingeschränkt sein. Also alles, was ich jetzt erzähle, kann, muss nicht. Das heißt, die Augensekkaden, die Sequenzen können nicht richtig gesteuert werden. Es kann bestehen eine Schwierigkeit, dass ich zum Beispiel, während ich sehe, nichts hören kann.
Ach, okay, dass die Sinne getrennt sind.
Genau, also weil das Gehirn, so wie man jetzt weiß, benötigt, um visuelle Reize verarbeiten zu können, 60% der Kapazität geht für die Verarbeitung der visuellen Reize drauf. So, jetzt muss man sich vorstellen, dass diese 60% ist über die Hälfte, und das ist auch noch fehlerhaft. Das heißt, das Gehirn ist, so stelle ich mir das immer vor, sehr damit beschäftigt, also ja über Gebühr, diese visuellen Reize zu verarbeiten. Und während es das tut, kann es sich nicht auf viele andere Sachen konzentrieren. Ne? Gerade wenn es dann halt auch visuell sehr herausfordernd ist. Ich sage jetzt mal in der Schule, ne? Eine Unterrichtssituation. Der Lehrer steht vor der Klasse, erklärt, zeigt auf die Tafel. Die Klassenkameraden nebenan lärmen noch rum. Man selber soll auch noch auf dem Blatt wissen, was man ausfüllen muss. Das ist eine sehr herausfordernde visuelle Situation vor allen Dingen auch. Und in der Zeit kann ich aber dann wahrscheinlich nicht mehr dem folgen, was der Lehrer sagt. Weil das halt einfach zu viel ist. Es gibt auch Kinder, während sie sich zum Beispiel bewegen, können die auch nicht sprechen währenddessen. Ja, weil das einfach dieses Bewegen und Sehen gleichzeitig einfach zu viel Ressourcen im Gehirn verbraucht. Weil während ich mich ja bewege, muss ja das Gehirn ständig das Bild während der Bewegung ja aktualisieren.
Muss das nicht im Endeffekt auch zu einer starken Erschöpfung führen, Müdigkeit, dass diese Kinder nicht so in Anführungszeichen leistungsfähig sind wie sonst Kinder in dem
Richtig,
Alter?
Richtig, also die Kinder sind sehr, sehr schnell sehr erschöpft, weil ja, das halt wie gesagt sehr anstrengend ist. Die Kinder kompensieren auch sehr viel natürlich auch, entwickeln Strategien, das zu umgehen oder Dinge anders zu machen. Und das ist sehr, sehr erschöpfend. Das ist mit einer der größten gemeinsamen Nenner, ist diese Erschöpfung. Die wird auch oft als Visual Fatigue bezeichnet, wobei man sich so ein bisschen von diesem Visual Fatigue in Kombination lösen will, weil es ja nicht um eine Seherschöpfung sich handelt, sondern es ist wirklich eine Ganzkörpererschöpfung. Also die Kinder sind durch, und gerade, weil ich auch zu Beginn erzählte mit den Verhaltensauffälligkeiten, das äußert sich dann auch in einer Sache, die wir auch aus dem Autismus-Spektrum vom Namen her kennen, in Meltdowns. Also die Kinder rasten dann, sag ich mal, buchstäblich einfach aus. Und das vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Man weiß auch gar nicht, was war denn jetzt los, ne? Und dann entlädt sich diese ganze Überforderung und Müdigkeit in diesem Frust, der dann, sag ich mal, emotional Luft gegeben wird.
Ich bin ja ganz erschlagen von all diesen Möglichkeiten, mal einer Schwierigkeit richtig auf den Grund zu gehen. Also ich bin Ergotherapeutin, ich glaube, ich habe Kinder mit diesen Symptomen ewig rauf und runter behandelt. Aber ich wüsste nicht, dass ich irgendwo mal CVI auf dem Rezept gesehen hätte. Wie viele Kinder gibt es denn davon?
Also auf dem Rezept können Sie das sowieso nicht sehen. Das ist ja das nächste Problem an der Sache. Es gibt keine ICD-10-Code für CVI. Mhm. Das gibt es also offiziell gar nicht.
Das heißt für Laien, es gibt die Krankheit offiziell nicht?
Genau. Die kann nicht offiziell mit einem offiziellen Krankenkassencode bescheinigt werden. Ich habe gehört, auf dem ICD-11, das ist die neuere Version dieses Katalogs, hat es wohl es geschafft. Aber ich mag es gar nicht zu glauben hoffen, dass das der Fall ist, weil das ist natürlich sehr, sehr entscheidend, dass es diese Krankheit, diese Behinderung, muss man sagen, gibt. Da hängen ja ganz viele andere Dinge dran, Hilfsmittelversorgung etc., alles, was mit Eingliederungshilfe zu tun hat, ist schwer zu argumentieren, wenn man etwas hat, was es angeblich nicht gibt.
Ja, ich dachte gerade an Fahrräder oder sowas auch, ne? Das muss ja die Hölle sein, dann mit dem Fahrrad zu fahren, ne?
Fahrradfahren, genau, kann natürlich auch eine Herausforderung sein, das motorisch drauf zu bekommen, aber natürlich auch den Straßenverkehr zum Beispiel. Ja. Ich muss schon wissen, was rechts und links und überall von mir passiert. Ne? Ich muss sehr schnell reagieren können und immer einen Gesamtüberblick haben. Und deswegen ist natürlich Fahrradfahren oder auch Autofahren kann problematisch sein, muss nicht, kommt natürlich immer auf das genaue Profil des CVI an, aber sollte man sich Gedanken drüber machen.
Also Zahlen sind wahrscheinlich schwer zu benennen, weil es keine Diagnose gibt. Ne? Wie soll man es dann zählen?
Keine Diagnose. Mhm. Jeder hat so irgendeinen anderen Schlüssel, sag ich mal, den er da mit sich umherträgt. Es gibt Schätzungen. Die differieren natürlich aber auch davon, was definiere ich jetzt, ne? Also welche Kinder untersuche ich, was empfinde ich dann schon als problematisch, wie definiere ich CVI. Also ich sag mal, die Zahl, die am meisten genannt wird, die ist eigentlich relativ erschreckend, ist eigentlich auch schon, dass es eins von 30 Kindern betrifft.
Andrea, ich bin ja Laie, aber wir haben jetzt die letzten Male immer wieder gesagt, es nimmt Autismus, Spektrumstörungen nehmen in der Definition so sehr zu. Die Frage ist ja manchmal, ist das tatsächlich Autismus-Spektrum oder hängt noch was anderes damit zusammen? Mhm. Da muss man eine scharfe Abgrenzung machen, oder was sagen Sie?
Also die Verwechslung zu anderen Diagnosen ist bei CVI halt sehr groß, also weil Sie jetzt auch Autismus angesprochen haben. Es gibt Frau Dr. Schröder, sie hat sehr viele Kinder untersucht im Autismus-Spektrum und 60% von diesen Kindern hatten CVI.
Also das ist auch eine Kombination, ne? Nicht eine Alternative, oder?
Es kann auch sein, dass CVI mit Autismus verwechselt wird, weil CVI halt auch große Auswirkungen im sozialen Miteinander hat. Allein durch diese Überforderung der Situation, Lautstärke, visuelle Reize ist man natürlich sehr zurückhaltend. Es gibt CVI-Betroffene, wobei ich glaube, das sind sehr viele, die gesichtsblind sind, die also Menschen nicht anhand ihrer Gesichter identifizieren können. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Sozialverhalten. Augenkontakt wird deshalb oft nicht gesucht. Es wird generell nicht so in Gesichter geschaut, weil Gesichter mit so die meisten Informationen innehaben, was man so visuell verarbeiten muss. Und das einfach viel zu anstrengend ist und man aber ja seinem Gesprächspartner zuhören möchte. Also schaut man nicht ins Gesicht. Das sind natürlich dann alles so typische Dinge, ne? Oder auch sehr ordnungsliebend zu sein. Wenn ich keinen Überblick habe, dann sortiere und ordne ich Sachen. Ne? Das hat meine Tochter auch als Kleinkind immer gemacht, als wir es noch nicht wussten. Ne? Haben wir immer so ein bisschen geschmunzelt. Aber das hat natürlich seinen Sinn, weil man will ja sein Spielzeug wiederfinden.
Ja, und ich meine, kein Blickkontakt und alles muss in der gleichen Reihenfolge liegen. Da ist die Laiendiagnose Autismus nicht so ganz fern. Ne? Mhm. Ja, was machen denn jetzt unsere Zuhörerinnen, wenn die denken, hey, mein Kind hat das?
Ich würde empfehlen, sich an die SOPSA zu wenden, die hier in Mainz ansässig ist. Das ist leider zurzeit die einzige Stelle, die ich kenne, die eine multidisziplinäre Diagnose stellen kann, mit Krankenkassenkarte, also ohne Privatleistung. Wir selber waren auch dort. Ich kenne sehr viele Familien, die dort waren. Dr. Roger Weiß ist ein sehr engagierter Arzt, der das Ganze dort leitet mit seinem Team. Und dort ist man auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Mhm. Es werden auch Queruntersuchungen und Abgrenzungen zu ADS und so weiter gemacht, um einfach eine Gesamtübersicht zu bekommen. Also dort ist man auf jeden Fall gut aufgehoben. Es ist halt momentan halt einfach, so ehrlich muss man sein, die werden halt natürlich überrannt. Das heißt, man muss schon ein bisschen Geduld mitbringen und ruhig auch nochmal mehrfach nachfragen. Aber das ist wirklich ein durchweg sehr engagiertes Team, das ich wirklich uneingeschränkt empfehlen kann.
Jetzt trage ich ja selber eine Brille, weil meine Augen halt ein bisschen Unterstützung brauchen. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich nicht vielleicht auch ein CVI habe. So ein paar Sachen haben mich schon erwischt. Was kann ich denn tun, wenn ich die Diagnose habe, um damit besser umzugehen? Ich meine, zerebral, also das Gehirn hat die Störung. Da kann ich ja keine Brille einsetzen, oder? Die nutzt nichts.
Genau, die Brille hilft den Augen, aber nicht dem Gehirn. Also es gibt, natürlich kann Visio-Training helfen, wenn die Visiomotorik und die Oculomotorik betroffen ist, gibt es schon Dinge, die man mit so einem Augentraining machen kann. Das kann Abhilfe schaffen. Es gibt auch ein ergotherapeutisches Programm, welches entwickelt wurde, was wohl auch sehr gut nachgewiesen ist, dass es geholfen hat. Das ist das sogenannte Klabauter-Programm. Da muss man aber natürlich jemanden finden, der das kann. Was auf jeden Fall als, sage ich jetzt mal wirklich, als technisches Hilfsmittel noch gut hilft später in der Schule, ist auf jeden Fall ein Laptop oder Tablet. Man kann sich merken, eigentlich alles, was Blinden und Sehbehinderten hilft, hilft auch Menschen mit CVI. Ich würde raten, so viel wie möglich auszuprobieren. Vorlesesoftware, also alles, um die visuelle Last, sag ich mal, zu nehmen oder auch die motorische Last. Ne? Also Tablet, digitale Schulbücher mit Vorlesefunktion, ein Vorlesestift, aber auch mit Tastatur schreiben. Viele Kinder können ihre eigene Handschrift halt nicht lesen. Sie können das gut verbergen, weil sie wissen, was sie geschrieben haben und es aus der Erinnerung dann sozusagen wieder vorlesen. Aber es ist eigentlich eher so ein, ich erinnere mich daran, was ich geschrieben habe. Es ist wichtig, dass Arbeitsmaterial umgearbeitet wird, ja, dass wenig Informationen auf einem Arbeitsblatt draufstehen. Große Schrift kann helfen, wenn man ein Crowding-Problem hat, also die Buchstaben sozusagen miteinander verschwimmen und man sie als solche nicht richtig erkennen kann. Kontrastreiches Material, eher farbig als schwarz-weiß, ne? Was meine Tochter jetzt auch für sich entdeckt hat, sind Kantenfiltergläser. Gläser, die so zwischen Gelb- und Orangetönen eingefärbt sind. Wir wollten sie eigentlich nur in der Schule aufziehen. Mittlerweile zieht sie sie immer auf. Sie kann mit dieser Brille Schwarz-Weiß-Bilder auf einmal erkennen oder viel besser und dann erkennen, was drauf ist. Und etwas, was sich eher untypisch anhört, das ist der Langstock. Jetzt umgangssprachlich eher noch unter Blindenstock bekannt. Wenn meine Tochter hier im Ort alleine umherläuft, benutzt sie diesen Langstock, weil sie sich damit einfach sicherer fühlt, weil sie einfach, wenn sie ihn benutzt, sicherstellt, sag ich mal, dass vor ihr kein Loch ist, keine Stufe, keine Kante, weil sie das ja alles nicht sieht. Sie hat dadurch einen aufrechteren Gang. Durch die Sicherheit öffnet sich auch, so beschreibt sie das, ihr Gesichtsfeld, also das, was sie wahrnehmen kann. Und sie ist vor allen Dingen halt auch von außen, gerade für Verkehrsteilnehmer, ja sichtbar als jemand, der ein Problem hat. Was ihr auch die Sicherheit erhöht, die sie hat. Ne? Also sie fühlt sich sicher einfach, weil sie weiß, okay, auch der andere kann Rücksicht nehmen. Also sie hat auch durchaus, oder auch in der Bäckerei, die Leute beschreiben dann auch mal, was in der Auslage ist.
Ah ja, okay. Ja, das ist die Sichtbarkeit dann direkt, ja.
Es gibt natürlich auch mal so 2, 3 negative Erfahrungen, aber die positiven überwiegen. Und sie macht das wirklich mit ganz toll. Und ich kann es nur empfehlen. Ich muss zugeben, ich hatte mit diesem Hilfsmittel persönlich schon auch ein Problem am Anfang kurz, weil es das halt so sichtbar macht und so ungewohnt ist. Mhm. Aber sie hat sich da richtig durchgesetzt und ich kann da auch jeden nur ermuntern, dieses Gefühl, diese Abwehrhaltung, oh nein, das auch noch, einfach zu übergehen, weil es wirklich hilft. Und viele Erwachsene mit CVI, die sich engagieren in dem Thema, die ich in Amerika und so weiter kennengelernt habe, also schwören alle auf den Langstock.
Okay. Ich habe noch mal ganz kurz eine Frage dazu, weil ich das wichtig fand. Sie haben mir erzählt, wenn jetzt Eltern gerade schon hellhörig geworden sind, Eltern können auch noch mal so ein bisschen die Risikogruppen abschätzen. Also es gibt auch aber mittlerweile Risikogruppen. Sie haben mir erzählt, Frühchen beispielsweise sind mit in der Risikogruppe.
Genau, Frühchen. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß nicht genau, ab welcher Schwangerschaftswoche, aber extreme Frühgeburten auf jeden Fall mit geringen Geburtsgewicht gehören zur Risikogruppe. Auch ein Wasserkopf zum Beispiel Beispiel gehört zur Risikogruppe Zerebralparese. Auch grundsätzlich Trisomie 21 und auch andere Genanomalien, auch wenn ich das Wort jetzt irgendwie blöd finde, aber ich glaube, das ist der offizielle Begriff. Ja, und Sauerstoffmangel unter der Geburt. Auch das kann CVI förderlich sein. Viele gehören zu diesen Risikogruppen, aber keiner, den ich gehört habe, der jetzt zum Beispiel ein Frühchen hatte, wurde darauf hingewiesen.
Ja, das ist, glaube ich, auch. Also deshalb ist es uns auch total wichtig, dass wir das Thema hier ein bisschen voranbringen, weil da scheint viel hinter zu stecken und natürlich noch viel Missverständnis, viel Unwissen. Und wir haben ja auch gehört, was für Auswirkungen es haben kann. Ich könnte mir jetzt auch als Laie vorstellen, dass wenn man immer so das Gefühl hat, man zieht sich sozial zurück, dann kann das Folgeerkrankungen wie Depressionen und so etwas dann ja letztlich auch fördern. Also da müssten wir, glaube ich, ganz stark rangehen. Was ich noch zum Schluss sagen möchte, ist, Sie haben jetzt so schön hingewiesen darauf, wo man sich Hilfe holen kann. Man kann auch Ihre Unterstützung in Anspruch nehmen. Sie haben nämlich aus der Betroffenheit heraus auch ein Angebot geschaffen. Erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, wie Eltern sich bei Ihnen informieren und weiterbilden können.
Ja, also mein Engagement kommt ursprünglich aus dem Ehrenamt. Ich habe mich dann entschlossen, Happy Cook zu gründen letztes Jahr, weil ich einfach gemerkt habe, es braucht mehr Klarheit und mehr Verständnis und mehr Austausch auf Augenhöhe. Und das ist genau das, was ich mit Happy Cook machen möchte. Also ich sammle und übersetze und vermittle Wissen rund um CVI und das nicht nur für Familien, sondern auch schon auch für Schule und Fachkräfte und alle, die mit betroffenen Kindern arbeiten. Ich glaube nämlich schon, dass wir auch als Familie gerade in diesem Thema eine ganz wichtige Ressource sind, die es zu schöpfen gilt. Denn wir leben mit CVI jeden Tag und das ist eine wichtige Ressource auch für die Fachkräfte, einfach zu wissen, so ist es tatsächlich. Und deswegen glaube ich, dass ich auf jeden Fall neben dem Fachwissen, das ich mir aneignen musste, auch angereichert mit vielfältigsten Erfahrungen da eine sehr wichtige Perspektive mit einbringen kann. Und mir ist es vor allen Dingen sehr wichtig, diese Inhalte nicht mit komplizierter Fachsprache zu vermitteln, sondern so, dass sie für alle verständlich sind und auch praxisnah, genau dorthin, wo sie gebraucht wird. Und ich glaube fest daran, dass nämlich, wenn wir gemeinsam hinschauen, voneinander lernen können und neue Wege gehen können und dann richtig auch viel entstehen kann. Und ich möchte halt auch mit Happy Cook, wer sich das dann so anschaut, Leichtigkeit auch in dieses Thema reinbringen. Und es ist eine große Herausforderung, die Lebensphase, auch gerade dann, wenn es mit Schule anfängt, geht es meistens erst so richtig los. Und ich möchte auch einfach, dass es Spaß macht, sich mit CVI zu beschäftigen. Ja, und wir uns auch als Eltern, uns als Community gegenseitig auch stärken. Das ist so das, was Happy Cook ausmachen soll.
Ja, ich glaube, das haben Sie heute sehr gut vermittelt. Bin ganz begeistert und habe ganz viel zum Nachdenken jetzt gerade bekommen.
Ja, super. Vielen lieben Dank, Frau Orival. Wir werden natürlich Ihre Webseite in den Shownotes verlinken für alle, die da mal draufschauen möchten auf Happy Cook. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
Sehr gerne und vielen Dank für diese nette und tolle Unterhaltung und diese Chance, CVI weiterhin in die Welt hinaustragen zu können.
Das haben wir sehr gern gemacht. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, euch auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Tragt es gerne weiter. Wir veröffentlichen übrigens immer am 1. des Monats eine neue Episode. Also abonniert doch den Podcast, dann verpasst ihr keine. Und ihr könnt auch einfach mal in die alten Episoden reinhören, denn die sind natürlich auch noch alle online. Zum Beispiel in Episoden wie Was mache ich, wenn mein Kind Schmerzen hat? Oder Wie fördern Hilfsmittel die Kommunikation im Alltag? Diese und viele weitere Episoden findet ihr bei uns in den Podcast-Apps, in den gängigen oder auch auf der Internetseite von Schuchmann. Und damit sage ich nur noch, hört dort und beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss.
Tschö.
Das war Sinklusion, der Schuchmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de.